Gesundheit hören.
Okay, Brigitte, heute hartes Thema, deswegen heute gleich mal harte Frage. Wann hast du das letzte Mal gedacht, puh, ob mit meinem Hirn eigentlich noch so alles in Ordnung ist?
Puh, ja, schöne Frage. Ich glaube, ich frage mich das nahezu täglich. Vor ein paar Tagen beispielsweise war ich zum Mittagessen mit einer früheren Kollegin verabredet, hetz dahin, aus dem Auto raus, rein zu ihr, setz mich hin und sag, oh Gott, ich muss zurück, ich habe vergessen, die Parkscheibe zu stellen. Dann sagt sie, wahrscheinlich hast du es unbewusst doch gemacht. Und ich denke mir, nee, ganz bestimmt nicht. Also ich laufe raus.
Klar, Parkscheibe gestellt.
Echt, ist das so klar?
Also mir geht es so mit der Waschmaschine. Mein Mann sagt schon immer, wenn wir aus der Tür rausgehen, die Waschmaschine läuft nicht, ich habe den Wasserkocher ausgesteckt, das Licht brennt nicht und der Herd ist auch aus.
Ja, cool. Also alles, was du denkst. Ja.
Genau, wo ich denke, dann im Auto, idealerweise kurz vor der Auffahrt auf der Autobahn, dann sagt Robert, ich glaube, ich habe was vergessen.
Ja, also bei mir ist ja dann, gibt es ja das Typische noch, da frage ich mich aber schon mein ganzes Leben, wo ist der Schlüssel, wo ist das Handy, das ist allseits bekannt. Aber letztes Mal war es dann zum Beispiel so, da sind mir und meinem Partner, ist der Name vom Nationaltrainer, Fußball-Nationaltrainer nicht mehr eingefallen. Das war richtig schlimm.
Heute früh, ich ziehe mich immer an, ja, also ich hole mir einen Tee und dann mache ich mich fertig und ziehe mich an. Und dann dachte ich mir, hey, wo ist eigentlich mein Tee hingeraten? Und du wirst es nicht glauben, wo ich ihn gefunden habe, diese Tasse Tee. Stand im Kleiderschrank.
Im Kleiderschrank?
Und das war dann schon so ein kurzer Moment, wo ich dachte...
Ola Linsky,
ja, was ist das jetzt und was hat das zu bedeuten? Mhm. Und darum geht's ja auch heute in unserem Podcast, nämlich um mein Gehirn und um mich und die Frage, wie ich es schaffen kann, meine grauen Zellen möglichst lang fit zu halten.
Genau, und was ist noch normal und was sollte uns wirklich zu denken geben?
Ich bin Anne Werbel-Köhle und bin Teil der Chefredaktion der Apothekenumschau.
Ich bin Brigitte Huber, war lange Jahre Chefredakteurin, unter anderem der Brigitte.
Und das ist unser Podcast Endlich 60, der Podcast für das beste Leben. Ein Podcast von Gesundheit hören, das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Sprechen wir über die Vergesslichkeit im Alltag. Also ich glaube, dass das völlig normal ist und dass die Vergesslichkeit mit den Jahren zunimmt. Aber was ich irgendwie ganz spannend finde, wir haben ja mit einigen Experten gesprochen, unter anderem mit Herrn Professor Limroth von der Universität Köln. Es kommt halt im Alter eine kritische Selbstbeobachtung dazu. Also wenn du einen jungen Menschen, wenn der irgendwie was vergisst, der denkt sich, ach Pillepalle, habe ich halt vergessen. Wenn ich was vergesse, dann stelle ich mir immer gleich die Frage aller Fragen. Steckt eine Demenz dahinter? Werde ich jetzt schon wirklich vergesslich? Muss ich was machen? Muss ich mir Sorgen machen? Es gibt da übrigens auch einen psychologischen Effekt dahinter. Das ist die sogenannte Magnifikation. Das heißt, die Dinge werden eigentlich viel schlimmer gemacht, als sie sind. Also wenn man zum Beispiel jeden Tag darüber redet, mein Gott, ist das ein schrecklicher Tag? Es ist mir schon wieder so was Schreckliches passiert. Dann glaubst du tatsächlich bald, dass dein Leben schrecklich ist. Und ein ähnlicher Effekt, fürchte ich, hat sich bei mir schon eingestellt, wenn ich über meine Vergesslichkeit nachdenke.
Naja, und bei mir kommt dann noch dazu, da ich schon immer sehr vergesslich war, ist die Frage nicht mehr, ist das noch normal oder wird das jetzt allmählich krankhaft, sondern die Frage ist einfach, bin ich jetzt noch vergesslicher als früher geworden? Und ich kann das dann ganz oft an meinem Sohn Luki sehen, der ist jetzt irgendwie erst Ende 20 und der ist eben auch so vergesslich, wie ich war in dem Alter und verschludert das eine oder andere. Also insofern weiß ich nicht, ich bin in einem trüben Gewässer, was dieses Thema angeht. Jetzt weiß ich aber auch, ich kann natürlich einiges tun dafür. Man muss viel üben. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass man sich hinsetzt und Kräutertee trinkt und hofft, dass dann wieder alles gut, sondern wir müssen üben. Das sorgt dann wieder für Zuwachs. Und dann lässt sich tatsächlich auch bei Demenz, also wenn es halt wirklich kritisch wird, auch viel aufhalten. Also hat, glaube ich, erst kürzlich wieder die Studie der Harvard Medical School gezeigt.
Ja, es ist aber auch tatsächlich so, ich sage jetzt mal, Gedächtnis, ja, ist natürlich, hat auch eine erbliche Komponente. Also du hast ein gutes Gedächtnis, möglicherweise angeboren oder eben auch nicht. Einer meiner Söhne hat ein fantastisches Gedächtnis, konnte sich nicht nur sämtliche Pokémon-Namen auf dem Schulhof merken, ja, sondern wirklich alles andere auch. Mein Vater hat ein irre gutes Gedächtnis. Der kann dir heute noch irgendwie aus dem FF, was weiß ich, Bundeskabinettszusammensetzungen aus dem Jahre des Herrn 1988 runterbeten, ohne zu zucken. Ja, wo ich noch nicht mal mehr wahrscheinlich weiß, wer der Bundeskanzler damals war oder die Bundeskanzlerin. Es ist einerseits sozusagen normal, dass wir mit unterschiedlichem Gedächtnis ausgestattet sind, und es ist auch normal, dass die Vergesslichkeit im Alter etwas zunimmt, weil halt auch einfach unser Kopf ein bisschen altert. Jetzt kommt aber diese Angst vor der Demenz dazu, wie so ein Damoklesschwert hängt die über uns, und diese Angst haben ganz viele. Das ist ein wirklich kompliziertes Krankheitsbild. Die häufigste davon ist Alzheimer. Ich glaube, es gibt insgesamt mehr als 50 Demenzformen. Und das Traurige daran ist ja, es gibt keine Heilung. Es hat jetzt zwar positive Ansätze gegeben mit Medikamenten. Lecanemab heißt das eine, die angeblich eine Demenz oder die tatsächlich eine Demenz verzögern können, aber eben nur sehr kurz und nur für sehr wenig Leute. Insgesamt muss man sagen, augenblicklich müssen wir schon selber ein bisschen dafür sorgen, dass wir fit bleiben im Kopf.
Genau, wir können natürlich auf die Zukunft setzen. Es gibt immer wieder vielversprechende Ansätze, und es gibt auf jeden Fall, glaube ich, noch einiges mehr zu tun als damals, als mein Großvater von Alzheimer betroffen war. Also soweit ich mich erinnern kann,
wie damals war der?
Ende 70, aber es fing schon deutlich früher an. Und eben auch mit so klassischen Sachen, dass der irgendwo auf Kur war und sich heillos verlaufen hatte oder dann auch tatsächlich bei uns zu Hause sich verlaufen hat. Und das führte dann wirklich letztlich dazu, dass er dann mich als seine Enkelin, ich war Teenager, glaube ich noch, ja, dann nicht mehr erkannt hat, sondern sagt, ich weiß, wer du bist die Kassiererin von dem und dem Laden. Und dann merkst du schon, da geht gar nichts mehr zusammen. Und war aber noch, ich sage jetzt mal als Mensch, stark wie ein Baum. Ja, also das fand ich schon so als Kind, also als Jugendliche oder sehr junge Frau, schon beängstigend, dass jemand, der nach außen immer noch so wirkt wie mein Großvater und auch irgendwie noch für mich die Autorität hatte eigentlich, weil er war schon vorher, er war Feuerwehrkommandant und so weiter und so sofort, dass das, was er gesagt hat, eigentlich nicht mehr zu dem Auftritt gepasst hat, den ich mit ihm in Verbindung gebracht habe.
Also Demenz hat es bei uns in der Familie auch gegeben. Meine Oma ist dement geworden. Die war allerdings auch blind oder fast blind. Und man weiß ja, dass also schlechtes Sehen, genau wie schlechtes Hören, auch mit einer schlechteren Gedächtnisleistung einhergeht. Und auch mit einem höheren Demenzrisiko natürlich. Da war es so, dass das sehr schleichend verlaufen ist. Und meine Oma ist dann gestorben, ich glaube mit 94. Und da war es dann so, dass sie immer noch luzide Momente hatte und uns erkannt hat. Manchmal hat sie aber auch gesagt, wie ihr alle heißt, das kann ich mir schon lange nicht mehr merken. Aber in dieser Familie geht es mit dem Kinderkriegen ja auch wie beim Brezelbacken.
Ach, hat sie
also
gesagt.
Wir waren quasi schuld, dass ihr die Namen nicht mehr eingefallen ist.
Einfach zu viel Brezeln.
Aber wie gesagt, ich habe schon Respekt vor dieser Erkrankung. Aber es ist tatsächlich so, das muss man eben auch mal sagen, es wird ja bei weitem nicht jeder dement.
Nee. Absolut nicht. Und vielleicht, also wir können an der Stelle natürlich jetzt nicht sagen, was ist jetzt noch ganz normal und wo muss man sich Gedanken machen, aber vielleicht so ein paar Anzeichen kann man sagen. Also Vergesslichkeit, dass einem Namen, Begriffen oder sowas nicht einfällt, das ist jetzt, gehört schon noch unter völlig normal. Schwieriger wird es dann, wenn man sich eben, wie mein Opa damals, auch in gewohnter Umgebung verläuft.
Meine Oma hat plötzlich nicht mehr gewusst, wie sie ihre jahrzehntelang gemachten Dampfnudeln machen soll.
Ja, genau, Rezepte vergisst, also irgendwelche Dinge, die eigentlich ganz tief in uns drin sind. Und alles, was dann auch so in Veränderungen der Persönlichkeit so ein bisschen umgeht, sehr zurückhaltend wird, vielleicht depressiv und so weiter und so fort. Aber unterm Strich muss man sagen, wenn man da mehr wissen will, muss man sich an die Ärztin, den Arzt wenden, oder?
Ich würde das sogar in jedem Fall machen. Es ist auch das, was die Empfehlung aller Ärzte ist und aller Ärztinnen. Es ist ja so, wenn du den Eindruck hast, du hast jetzt wirklich eine nachlassende Gedächtnisleistung, also eine krankhafte nachlassende Gedächtnisleistung, würde ich schon allein deswegen mir das diagnostizieren lassen, damit ich noch Zeit gewinne, um meine Sachen zu regeln. Ich glaube.
Welche Sachen?
Nein. Ja, zum Beispiel sowas. Weißt du, dass du deine Finanzen irgendwie geregelt kriegst oder auch irgendwie verfügst, wie willst du später wohnen und wer soll sich um dich kümmern? Also das finde ich schon tatsächlich wahnsinnig wichtig. Aber bevor wir jetzt da irgendwie völlig abdriften ins Land des kompletten Vergessens, ja, muss man einfach auch sagen, dass wir gelegentlich so ein schlechtes Gedächtnis haben, hängt natürlich auch damit zusammen, wie unsere Lebensumstände sind. Es ist ja sonnenklar, wenn du schlecht gepennt hast, hast du ein schlechteres Gedächtnis. Wenn du Stress hast und deine Festplatte sowieso komplett voll ist, dann lässt dein Gedächtnis vielleicht auch nach. Also ich merke, dass ich schussliger werde, wenn ich irgendwie 5 Sachen gleichzeitig am Start habe und versuche, irgendwie alle Bälle in der Luft zu halten. Da kann es dann eher mal passieren, dass ich wirklich fehlleiste und Dinge vergesse.
Ja, total. Umgekehrt kenne ich es dann wieder. Ich bin ja eher ein schussliger Typ. Wenn ich dann unter Anspannung bin, dann kriege ich Adrenalin und dann bin ich auch wieder fokussierter. Und dann fallen
mir auch viele Dinge Sache. Ein. Die anderen fallen dann hinunter.
Ja, genau. Die sind aber in dem Moment auch nicht wichtig. Mhm. Und jetzt kommen wir auch schon in einen total wichtigen Punkt. Und wir haben sie schon mal erwähnt, Professor Hannah Monnier, wirklich international anerkannte Gedächtnisforscherin, die sagt, Vergessen ist nicht nur ein natürlicher Prozess, es ist auch ein vollkommen wichtiger Prozess. Wir müssen permanent von all den Reizen, die wir erleben, mit denen wir konfrontiert werden, die wir versuchen uns zu merken, müssen wir welche aussortieren. Die ging sogar so weit, dass sie gesagt hat, es ist komplett gesund, dass man nicht mehr weiß, wo man das Auto gestern geparkt hat. Also nichts, worüber man sich Gedanken machen muss.
Es ist nicht so, aber es ist höchst ärgerlich, muss ich sagen. Ist mir übrigens auch schon mal passiert.
Und das ist aber wirklich auch der Punkt mit dem Autoparken. Es ist mir aufgefallen, heutzutage weiß ich in der Regel, wo mein Auto geparkt ist, weil ich eine Tiefgarage habe. Aber früher habe ich in München in Schwabing gewohnt und bin manchmal, weiß ich nicht, stundenlang ist übertrieben, aber ewig rumgepest mit meinem alten Corsa, um endlich eine Parklücke zu finden. Und du weißt nicht, wie oft ich am nächsten Tag nicht mehr wusste, wo ich das Auto geparkt habe, weil es eben so häufig passiert ist. Und damals war ich 30.
Und was hast du dann gemacht? Längerer Spaziergang, bis du irgendwo hast rausblitzen sehen?
Genau, heute würde man selbstverständlich wahrscheinlich mit der App einfach eine Standortbestimmung machen. Oder wenn ich irgendwo, das lernt man ja dann auch letztlich, wenn ich irgendwo in einer Stadt bin, dass in einer fremden Stadt ein Auto parke und denke, das kann ich mir bestimmt merken, das weiß ich, kann es mir nicht merken, dann mache ich ein Foto von der Straße.
Das mache ich auch, genau, vom Straßenschild.
Selbstverständlich, wir sind halt schlau. Ja. Und es gibt heute Handys und das gab es vielleicht jetzt vor 30, 40 Jahren weniger. Es gab da Handys, aber war ich noch nicht im Besitz einer. Handy mit Kamera.
Danke für das Stichwort schlau. Ich würde nämlich gerne mal eine Lanze brechen für unser alterndes Gehirn. Also, zugegebenermaßen tun sich junge Leute mit dem Lernen leichter als wir. Und sie mögen vielleicht auch in einer gewissen Weise sich die Dinger länger merken können. Das ist die sogenannte fluide Intelligenz, wo die jungen Leute uns überlegen sind. Aber wir haben eine kristalline Intelligenz. Früher hat man gesagt Altersweisheit. Das ist ein Erfahrungswissen, was uns wirklich total nach vorne bringt. Wir sind dazu in der Lage, beispielsweise heute sehr viel schneller komplexe Probleme zu lösen, weil wir einfach schon so viele Probleme in unserem Leben gelöst haben. Im Grunde kann man sagen, die Jungen mögen schneller laufen, aber wir kennen die Abkürzung.
Genau, ist eh einer meiner Lieblingssprüche. Und ich finde, schnell laufen ist ja eh irgendwie unsexy, oder?
Ist auch nicht so gesund, letztlich. Denk an,
wie heißt das? Hase und Igel. Denkst du an die?
Runner's Face, denke ich gerade. Die verkniffenen Gesichter von so Marathonläufern, die so hager werden.
Ja, ich weiß. Also, ich meine, es gibt viele Gründe, warum ich keinen Marathon laufe. Die sind auch viele körperlicher Natur. Aber man möchte auch kein verkniffenes Gesicht kriegen, nein.
Aber wir sind in jedem Fall auch beim Lernen schlauer. Also, mein Stiefsohn bereitet sich gerade aufs Abitur vor, ja. Der hämmert sich jeden Tag den Stoff rein, jeden Tag. Sein Ziel ist, 100% zu wissen, was ich wirklich Wahnsinn finde. Also ich finde, die jungen Leute heute sind fleißiger, als wir es waren. Ja. Und wir sind da als ältere Menschen eigentlich schlauer. Wir wissen oft, 60, 70, 80% reichen, um ans Ziel zu kommen. Und vor allem, wir lernen dann, wenn wir ausgeruhter sind, wenn wir motivierter sind. Wir können Wichtiges von Unwichtigem viel leichter unterscheiden, weil wir es einfach schon 1000 Mal in unserem Leben gemacht haben.
Ja, man merkt deswegen, dass ältere Menschen, also das geht da bestimmt schon in den 40ern los, 50, Entscheidungen leichter treffen. Sie brauchen eben nicht 100 bis 120% der Informationen, um das Gefühl, das gute Bauchgefühl zu haben, eine richtige Entscheidung zu treffen, sondern wenn sich das so auf 70, 80% einpendelt, dann können wir sagen, ja, okay, keine Ahnung, gutes Urlaubsland, schöne Entscheidung, lass uns dieses oder jenes machen. Und das ist tatsächlich auch dieser Erfahrungsschatz, der uns da hilft und der uns auch wahnsinnig viel Arbeit und Energie abnimmt.
Also nochmal zurück zum Gedächtnis von älteren und jüngeren Menschen. Jüngere Menschen punkten beim Thema fluide Intelligenz. Die haben also einen echt schnelleren Prozessor vielleicht, als wir es haben. Aber wir haben die sogenannte kristalline Intelligenz, will heißen, wir kommen schneller zu guten Lösungen, weil wir auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen können, der uns einfach so wie im, wenn du den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst, wir sehen den Wald und die Jungen sehen nur die Bäume.
Genau, und dann kann man natürlich auch noch sagen, das eine ältere Hirn ist überhaupt nicht wie das andere ältere Hirn. Auch da gibt's Unterschiede, so wie bei den Muskeln und unterschiedlichen Organen eben auch. Da hat Professor Hans-Jörg Grabe vom Helmholtz-Zentrum hat Tausende an Hirnscans gemacht und dann hat er herausgefunden, dass es 80-Jährige gibt, die haben physiologisch das Gehirn eines 65-Jährigen und 65-Jährige haben das Gehirn von typisch 80-Jährigen. Und ganz spannend, in der Zeitschrift Lancet haben dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufgelistet, was letztlich denn das Hirn altern lässt.
Also ich weiß von diesen Grabe-Studien, dass zum Beispiel der Typ-2-Diabetes, dieser klassische Altersdiabetes, ja, den heute aber auch schon Jüngere haben, das Hirn zum Beispiel echt altern lässt. Also Menschen mit Typ-2-Diabetes haben im Schnitt ein älteres Hirn. Man weiß aber auch, dass Menschen, die zum Beispiel Musik machen, oftmals ein jüngeres Hirn haben. Und man weiß...
Machst du nicht Musik?
Ja, klar, aus guten Gründen.
Mhm. Ist das ja auch gar kein Zufall, dass du das jetzt so erwähnst, oder? Fällt dir das gerade ein? Wie heißt dein Musikinstrument?
Ach so, das unerotische Hackbrett.
Ja, das unerotische Hackbrett. Mhm. Aber ich meine, wenn es den grauen Zellen dient, so unerotisch kann es dann gar nicht sein.
Wir haben ein sehr inniges Verhältnis, das Hackbrett.
Ja, das freut mich. Und es klingt auch total gut. Ich habe es ja letztes Mal hören dürfen.
Ja, ich habe aber nur ein Stück, das ich vorspielen kann.
Na gut, also da könnte ich noch mithalten. Da muss ich irgendwann auch ein Stück auf dem Klavier lernen. Aber gut, du kannst mit Instrumenten.
Ich kann mit dem Instrument punkten, allerdings beispielsweise, ich sage jetzt mal, Umweltfaktoren wie Luftverschmutzung spielen eine Rolle. Soziale Isolation lässt dein Hirn irgendwie schneller altern. Aber eben auch so Sachen wie zum Beispiel Kopfprellungen. Ja? Und das ist wieder mit dem Hackbrett perdu, weil ich nämlich zum Beispiel vor 2 Jahren hat es mich mal sauber hingelegt, in Leipzig vor dem Bahnhof, richtig volle Lotte über die Bordsteinkante gefegt und ich bin so aufgeschlagen, dass ich danach eine Gehirnerschütterung hatte. Shit, ja. Und das ist echt fürs Hirn nicht gut.
Es ist doch jetzt so beim Fußball, dass die Kiddies nicht mehr so viel Kopfbälle üben sollen, oder? Hat wahrscheinlich auch damit zu tun.
Ja, ich habe mal gelesen, hatte damit zu tun, dass man versucht sozusagen spätere neurologische Schäden von den Kindern, was ich ja auch ehrlich gesagt schon richtig und wichtig finde.
Ja, absolut, absolut. Mhm. Nee, gut, dass ich nie Fußball gespielt habe.
Was machst du, um dein Gehirn jung zu halten? Ich habe dir jetzt erzählt, was ich getan habe, um es älter zu machen.
Soll ich dir ein Gedicht vorlesen, da geht schon mal los. Soll ich dir ein Gedicht vortragen, das ich letztes Jahr auswendig gelernt habe?
Hau raus.
Das sind ja immer so Dinge, die tatsächlich das Gehirn trainieren. Wir haben ja im Laufe unserer Recherche gelernt, gut, dass wir es nie wirklich gemacht haben, Kreuzworträtsel, Sudoku bringt nichts, oder? Kann Spaß machen, aber...
Ich bin froh, dass Sudoku nichts bringt, weil ich kann Sudoku auch nicht.
Nee, insofern habe ich würde mal sagen, 30, 40, eher 45 Jahre nach meiner aktiven Gedicht-Auswendig-Lernphase, die erzwungenermaßen im Deutschunterricht und später dann vielleicht noch im Deutschleistungskurs so ein bisschen in der Schule war, tatsächlich letztes Jahr ein Gedicht auswendig gelernt, das ich auch sehr schön finde aus verschiedenen Gründen. Und zwar heißt das, auch das ist Kunst. Auch das ist Kunst, ist Gottes Gabe, aus ein paar sonnenhellen Tagen sich so viel Licht ins Herz zu tragen, dass, wenn der Sommer längst verweht, das Leuchten immer noch besteht.
Das ist Goethe, oder? Super gut vorgetragen.
Habe ich super gut vorgetragen. Der Vorteil von dem Gedicht aus, es ist sehr kurz. Ich mag die Bedeutung auch sehr gerne.
Es reimt sich, das hilft auch.
Ist ein Tipp auch gewesen von Hannah Monnier. Aber es hat eben, finde ich, schon einen Tiefgang, wo man sagt, okay, sich auf sonnenhellen Tagen etwas in schwerere Tage rüber zu retten, ist auch schön. Und, wie gesagt, ist gut für die grauen Zellen. Ansonsten mache ich immer so ein bisschen Sprachkurs mit meiner App. Und dann muss man ja sagen, das ist ja bei uns beiden so, es ist auch nicht unschlau, dass wir in unseren Jobs immer wieder zu tun haben, ich sage jetzt mal, mit digitalen Herausforderungen.
Ja.
Also, und ich mag die alle nicht gern auf Anhieb. Aber wenn man es dann so ein bisschen drauf hat und dann kann man mit all diesen Dingen umgehen, dann geht das schon. Und das ist auch ein Tipp, den ich sehr, sehr ernst genommen habe. Das war auch die Gedächtnisforscherin, die hat gesagt, es ist gar keine gute Idee, sich den digitalen Kram von den Youngstern abnehmen zu lassen. Weil ich kenne tatsächlich auch diesen Reflex, dass man sagt, hey Leute, das ist mir jetzt echt zu doof, das ist das 50. digitale Tool oder keine Ahnung, wie das funktioniert. Und ich bitte dann jemanden in meinem Umfeld, der halb so alt ist oder ein Drittel so alt und sagt, kannst du mir nicht helfen? Aber dann sagt sie, keine gute Idee.
Du beißt dich selber durch.
Ich versuche mich selber durchzubeißen. Oder ich lasse es mir zeigen und mache es halt ein paar Mal, aber mit jeder, das kommt ja auch durch die Wiederholung, mit jeder Verankerung werden sich neue Synapsen bilden und irgendwann sitzt die Sache oder zumindest so ein bisschen vorübergehend.
Also wir haben tatsächlich, das finde ich irgendwie ziemlich beruhigend, dass wir doch ein paar Sachen selber in der Hand haben. Ich habe auch mit dem vorhin schon genannten Professor Grabe gesprochen, ja, und habe ihn gefragt, was ist eigentlich der schützendste Faktor für ein Gehirn. Und dann hat er gesagt, alle Studien deuten darauf hin, dass es Bildung ist. Was ich jetzt wirklich eine schwierige Aussage finde, ja, gebildete Menschen haben, also schützen ihr Hirn sozusagen nachhaltig, Bildung schützt nachhaltig. Man weiß natürlich nicht, hat es damit zu tun, dass das Gehirn mehr angestrengt wird oder hat es damit zu tun, dass Menschen mit mehr Bildung auch wissen, was ihnen sonst gut tut?
Ja, es natürlich. Ist aber also, auch sowas, dass die überdurchschnittlich gesund leben oder sonst irgendwas.
Ja, ganz genau. Und wenn man sich so rumguckt, ich vermute auch, dass es einfach mit dem ständigen Training zu tun hat, gibt es ja doch eine ganze Reihe, sage ich mal, gebildeter Menschen. Denk an Margot Friedländer. Als ihr Mann in den 90er Jahren gestorben ist, da war sie auch schon über 70.
Holocaust-Überlebende?
Ja, sie ist Holocaust-Überlebende, genau, danke. Hat sie einen Kurs für biografisches Schreiben, also mit jenseits der 70 belegt. Und da hat sie dann auch angefangen, ihre Geschichten zu schreiben. Also sie hat einfach ihr Leben lang im Grunde, wenn man Bildung sozusagen als lebenslange geistige Beschäftigung bezeichnet, dann ist das, glaube ich, auch zunächst ganz egal, was du für einen schulischen Hintergrund hast. Hauptsache, du trainierst dein Gehirn.
Genau, und ich glaube, das ist auch die gute Nachricht. Bildung heißt jetzt nicht, dass man unbedingt mit 20 dies oder jenes hat studieren müssen, sondern dass man eben die grauen Zellen ins hauseigene Fitnessstudio schickt, oder? Mhm.
Wovor es, glaube ich, keinen Schutz gibt, traurigerweise. Es gibt ja wirklich auch handfeste Hirnerkrankungen. Ich sage jetzt mal Parkinson, ALS oder eben Alzheimer, also wirklich knallhart Demenz. Da hast du natürlich keinen Schutz davor. Aber du kannst trotzdem eine ganze Menge tun, dass dein Gehirn gesund altert. Von der Universität Harvard gab es eine große Studie dazu, die nannte sich SHIELD-Studie. Also wie so ein Shield. SHIELD, Englisch Schutzschild. Und daraus leiteten sich so ein paar Abkürzungen ab von Faktoren, die vor Demenzen schützen. Das erste ist S wie Sleep, also Schlaf. Da haben die Wissenschaftler gezeigt, im Schlaf, besonders im Tiefschlaf, wird quasi das Hirn aufgeräumt. Und besonders im Tiefschlaf werden quasi Abfallstoffe im Grunde aus dem Hirn, wenn man so will, ich sage das jetzt mal salopp, werden da quasi rausgespült. Ja.
Es gab ja lange Jahre immer diese Diskussion, dass der Schlaf vor Mitternacht so wertvoll ist.
Also ich schlafe gern vor Mitternacht, kann ich nur sagen.
Ja, wann gehst du ins Bett? Haben wir ja gestern Abend gesehen.
11:30, ja,
genau,
oder?
Genau, ja, wurde dann gut 11:30. Aber ja, das lag jetzt auch natürlich daran, dass wir uns nicht so häufig sehen und ich am Vorabend dieser Aufnahmen bei dir in München übernachte. Und insofern müssen wir natürlich ein bisschen länger reden noch.
Aber leider habe ich heute Nacht zum Beispiel sehr schlecht geschlafen. Und dann, ich weiß es nicht, aufgeregt vor dem Podcast, irgendwie Gedankenkarussell, was weiß denn ich, ist halt so. Ja, ich versuche mich da nicht aufzuregen, aber ich denke dann schon, oh shitty, schon wieder eine Tiefschlafphase weniger, in der mein Gehirn sich hätte regenerieren können.
Das ist ja, finde ich, auch immer mit diesen wissenschaftlichen Ergebnissen so eine Krux. Vor allem, wenn du sowas hörst wie, man soll gesund schlafen oder viel schlafen. Weil in dem Moment, wo man so etwas wie Schlaf herbeizwingen will, wird es natürlich, finde ich, schon komplizierter. Also wenn mir jemand sagt, ich soll 10 Kniebeugen machen, dann weiß ich, was mir zu tun ist. Aber wenn ich zu meinem mittelmüden Körper sage, jetzt schlaf endlich, dann sagt er, du, Entschuldigung, du hast mir nichts zu sagen. Ja, also das zum Thema, der Körper ist der einzige Partner, von dem man sich nicht trennen kann. Mhm. Das merke ich schon auch manchmal nachts, wenn ich wach liege und denke, oh meine Güte, jetzt noch 3 Stunden, 11 Minuten und dann wird der Wecker läuten oder so. Da wären wir dann auch schon beim zweiten Punkt, der nicht gut ist.
Der Shields-Studie.
Ja, und zwar ist das H und das steht für?
Handle Stress.
Genau, und dieser Schlafaspekt kann schon Stress machen, oder?
Ja, allerdings. Gleichzeitig weiß man, dass Stress und Gedächtnis eng zusammenhängen, kennt ja jeder. Ja. Wer viel Stress hat, vergisst eher mal was. Und Stress fördert natürlich auch Entzündungsreaktionen im Körper und damit natürlich auch im Kopf. Das hat vor allem mit dem Stresshormon Cortisol zu tun, das leider eben auch aufs Gehirn wirkt. Übrigens weiß man auch, dass negative, stressige Erfahrungen zum Beispiel in der Kindheit oder auch im Erwachsenenalter, Traumata oder Tod eines Elternteils, lebenslang aufs Hirn wirken. Und umso wichtiger ist es, dass man eben auch tatsächlich lernt, solche Stressoren im Grunde zu bearbeiten, beziehungsweise im Alltag irgendwie was gegen Stress zu tun.
Wie gehst denn du mit Stress um?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe heutzutage tatsächlich weniger Stress als früher. Ich weiß aber nicht, womit das zusammenhängt. Ich habe vor ein paar Jahren, wie du weißt, mit Meditieren angefangen und mache das einfach jeden Morgen. Und ich glaube, das hat einfach, und ich mache es gar nicht lang, 10 Minuten mit einer App. Und ich glaube, das hat irgendwie langfristig meinen Blick auf den Stress verändert. Und wenn ich jetzt merke, dass ich irgendwie in den Stress gerate, dann versuche ich es einfach mal mit so einer tiefen Atmung.
Ja,
also in dem Bemühen, irgendwie meinen Organismus runterzubringen und mal wieder so ein bisschen zu polen auf.
Ja.
Hallo, raus aus dem Überlebensmodus.
Mehr ausatmen
willkommen
als
hier.
Einatmen. Mhm. Also diese Klassiker auch.
Ja.
Und also ist bei mir auch so, ich meditiere ja auch, wobei ich immer noch so komisch meditiere, dass ich während des Meditierens an andere Sachen denke, aber irgendwie scheint es doch zu wirken.
Bleibt was hängen.
Irgendwas bleibt hängen.
Mhm.
Und gleichzeitig auch mit der Atmung. Ja, und tatsächlich glaube ich tatsächlich auch, dass uns da die, was kann man sagen, statt Altersgelassenheit,
wenn Altersweisheit.
Nein, wenn man das Wort Alter vermeiden will.
Ach so.
Nein,
dass uns Lebensweisheit.
Die zunehmende, genau, Gelassenheit da so ein bisschen hilft. Also, es fand ich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, als ich letztens bei der Ärztin war bei so einer Untersuchung und die hat meinen Ruhepuls bewundert, dass der so ruhig ist. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie spiegelt das mein Ich schon wieder. Aber genau, also Schlaf ist so Mittel bei uns und ich finde tatsächlich nach einer schlechten Nacht, die Tage sind heute schon sehr lang und anstrengend.
Handle Stress kann man einen Haken machen.
Genau, und dann kommt schon das nächste I.
Interact with friends.
Ja, das ist doch mal schön.
Also, trefft euch mit Freunden. Da haben wir jetzt mal gar kein Problem. Wir haben uns ja schon alleine seit 40 Jahren und haufenweise Freunde. Warum ist das so wichtig? Weil soziale Kontakte einfach anregend sind.
Ja, und das finde ich ganz spannend. Das hilft sogar noch ganz enorm, habe ich erfahren gelernt, wenn man bereits schon im Frühstadium Demenz hat. Mir hat eine Bekannte letztes Mal erzählt, bei deren Mann ist eben Demenz im Anfangsstadion festgestellt worden. Frag mich 70.
Mhm.
Sie ist gut 10 Jahre jünger. Und die sind vor Jahren aus München rausgezogen, so richtig idyllisch aufs Land. Ich glaube irgendwie auch Richtung Berge und so weiter. Und die hat sich dann beraten lassen und die ziehen jetzt zurück.
In die Stadt.
Weil sie gesagt hat, das hätten ihr die Ärztinnen und Ärzte auch gesagt, wenn du dann wenig Kontakte hast, wenig sprichst mit anderen Menschen. Und das ist natürlich so in dieser Idylle, du hast noch keine neuen Bekannten oder kaum und so weiter und so fort, dann ist die Gefahr, dass es schnell vorangeht, viel, viel größer, als wenn du in einer Stadt bist mit Beziehungen, die du hast, die du dann natürlich auch pflegen musst. Also wenn du allein im Kämmerlein bist, hilfst dir das überhaupt nichts. Aber das fand ich interessant, weil die hat mir das richtig ernsthaft gesagt. Sie hat gesagt, das war eine ernsthafte Entscheidung. Und natürlich kannst du dann wahrscheinlich in der Stadt auch, wenn du gelernte Beziehungen hast, auf mehr Leute zurückgreifen, die dir helfen, als wenn du irgendwo JWD bist.
Naja, man kann sich ja auch ganz gezielt welche suchen. Also bei mir ist es schon so, dass mir das wichtig ist, sich mit anderen Leuten zu treffen. Ich weiß nicht, ob es dir nicht manchmal so geht. Du bist abends eingeladen, unter der Woche abends bist du platt und dann fragst dich, boah, echt jetzt nochmal aus dem Haus gehen und da irgendwie womöglich auf einer Party rumstehen, keinen Menschen kennen.
Ich werde jetzt nicht mehr so auf irrsinnig viele Partys eingeladen, aber ich kenne genau diesen Punkt. Ich kenne ihn noch stärker von früher. Also ich weiß noch am Anfang, als ich in Hamburg dann nach der Scheidung gelebt habe und dann wirst du mal von irgendjemandem eingeladen und du fährst dahin und du hast schon irgendwie so ein Kloß im Hals, weil du weißt, du wirst da jetzt wahrscheinlich von 40 Leuten 39,5 nicht kennen.
Aber du musst dran denken, was du jetzt für dein Gehirn tust.
Ja, genau. Damals war ich auch noch zu jung, um darüber nachdenken zu müssen. Aber das ist mir kürzlich wieder eingefallen, weil ich wieder in der Situation war, wohin zu fahren, wo ich wusste, dass ich niemanden kennen kann. Und dann ist die Erfahrung einfach so, das ist am Anfang auch nicht easy und man muss sich so ein bisschen überwinden. Und ich habe dann aber letztes Mal auch von jemandem einen ganz, ganz süßen Opener-Satz kennengelernt. Und zwar hat die Person, saß da irgendwie beim gesetzten Essen und dann hat sie sich noch überlegt, was sie jetzt mit dem Herrn, glaube ich, war es, gegenüber sprechen wird. Und dann hat der sie gefragt, welche Frage kann ich Ihnen denn stellen, dass wir jetzt bald ein gutes Gespräch haben oder dass Sie gern erzählen oder so. Und sie hat gesagt, am Anfang war sie total perplex, weil sie gedacht hat, sie hat jetzt gedacht, sie macht jetzt irgendwie so einen netten Smalltalk, woher kennen Sie denn eigentlich den Gastgeber oder so. Aber letztlich wäre das der Anfang von einer sehr, sehr anregenden Unterhaltung gewesen. Und dann haben wir auch gedacht, das werde ich jetzt bald mal ausprobieren bei Gelegenheit.
Ich merke mir das in jedem Fall, das ist ja großartig. Schon wären wir beim vierten Aspekt des Hirnschutzes in unserem Shield-Modell. Da sind wir jetzt schon bei E, nämlich Exercise Daily, also beweg dich jeden Tag.
Jeden Tag?
Jeden Tag.
Das heißt ja Daily,
naja,
ja?
Daily, genau. Menschen, die sich regelmäßig bewegen, haben tatsächlich ein geringeres Risiko, an einer Demenz zu erkranken. Aber es ist genau wie bei den sozialen Beziehungen. Bewegung kann auch helfen, bei Demenz die geistigen Fähigkeiten etwas länger zu erhalten. Weil es ja klar, es kommt zu einer besseren Durchblutung. Die Nervenzellen werden gestärkt, Sport regt möglicherweise Hormone an, die Nervenzellen schützen und sogar neue entstehen lassen. Und der Sport unterstützt auch das Zellwachstum. Das heißt im Wesentlichen sogar an den Stellen, wo sozusagen unser Gedächtniszentrum sitzt. Mit einem Wort, Bewegung ist wahnsinnig wichtig. Ich versuche es auch echt jeden Tag zu machen und sei es nur 10 Minuten.
Ja, ich finde das auch immer eine ganz gute Geschichte. Weil
du hast
10
doch
Minuten,
deine 10.000 Schritte, die du jeden Tag da irgendwie brav abstrampelst.
Ja, also ich habe ja immer noch meine kleine Pulsuhr bei mir. Und inzwischen wissen wir ja, dass die 10.000 Schritte nicht wichtig sind. Ja, das war ja ein komischer Marketing-Gag von irgendeiner Firma, die, glaube ich, Pulsuhren verkaufen wollte oder sowas in der Richtung. Wer hätte das gedacht? Aber auch 6.000 Schritte, selbst 5.000 oder 4.000 Schritte machen schon viel aus. Und ja, ich gehe nach wie vor, ich sage 3-mal auf jeden Fall pro Woche laufen. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich brauche, um auf die Länge eines Marathons zu kommen, mehrere Wochen. Aber Mai. Also zum einen, und ansonsten mache ich zwischendrin gern irgendwas in Richtung so ein bisschen Yoga und so weiter und so fort. Und ich habe ja jetzt auch wieder angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich hatte ja lange eine gute Ausrede, weil ich hatte eine Frozen Shoulder und habe es dann zum Schluss dann aber schon fast genossen, die letzten Wochen, die ich noch nicht wieder Sport machen musste. Jetzt habe ich das Wort müssen gesagt, fand es dann aber auch wieder gut, sich wieder aufzuraffen und regelmäßig reinzugehen. Weil ich glaube, das ist bei regelmäßig Trainieren schon auch gut, dass man sich mehr oder weniger verpflichtende Termine setzt, oder?
Ich denke schon. Also ich mache das im Grunde auch so. Ich will jetzt nicht sagen, ich zwinge mich dazu. Man weiß ja auch, dass Zwang nichts bringt. Schon wären wir, fehlen nur noch 2 Buchstaben, nämlich L in Shield. Learn new things, also lernt was Neues. Schickt euer Hirn ins Trainingslager, da haben wir vorhin schon drüber geredet. Das sorgt für neue Verbindungen im Gehirn. Und da reicht es auch schon im Grunde, wenn wir mal was Kleines lernen, wie ein Tablet richtig zu benutzen. Mhm. Oder, wie du gesagt hast vorhin von der Psychologin Monnier, nicht alles Digitales an die Youngster delegieren, sondern einfach mal selber machen.
Ja. Kannst du denn auch ein Gedicht?
Mein Freund, der Mensch ist Mensch. Und das bisschen Verstand, das einer haben mag, kommt wenig oder nicht zum Anschlag.
Das ist die Folge,
wenn Leidenschaft wütet und die Grenzen der Menschheit einen drängen. Und es ist aus Werther, ist auch Goethe. Scheinbar haben wir beide ein Faible für Goethe.
Ja.
Siehst du, manchmal muss man nur lang genug warten, dann fällt es einem wieder ein.
Absolut, absolut, absolut. Wir müssen da noch dran arbeiten.
Die traurige Nachricht, das Gedächtnis lässt sich nur begrenzt trainieren. Also ich kann nicht sagen, meine mittelmäßige Gedächtnisleistung angeboren, trimme ich jetzt auf Hochleistung. Das geht nicht, aber natürlich kannst du was dazu lernen. Es ist beim Gedächtnis halt auch viel angeboren. Und leider haben wir ja auch schon gesagt, Sudoku, Kreuzworträtsel sind lustig, bringen aber nichts fürs Gedächtnis. Mhm. Wären wir beim letzten Punkt, nämlich D vom Shield wie Diet. Und da zeigt sich eben auch, dass eine gute Ernährung mit guten Fetten auch ganz wahnsinnig wichtig fürs Gedächtnis ist, aber da sind wir beide, glaube ich, ganz gut
am Start. Ja, ernährungstechnisch, das wird schon. Hm. Also insofern, es gibt eine Menge zu tun.
Es gibt eine Menge zu tun, aber wir können auch eine Menge tun, um uns.
Das ist schön.
Ja, das finde ich nämlich auch eine ganz positive Botschaft.
Was ich noch festgehalten habe beim Gedächtnis, was du mal gesagt hast, wir sollten immer Spaß dabei haben.
Ja, das hat die Altersforscherin Maria Polidori gesagt aus Köln. Die Professorin Maria Polidori, die hat gesagt, ein Hirn lernt nur, wenn es Spaß dabei hat. Also wenn du dir versuchst, was reinzuzwingen, worauf du wirklich gar keinen Bock hast, dann fällt es dir erstens schwerer und vielleicht hast du auch nicht so viel davon.
Genau, also da muss man erstmal diese Brücke schaffen, die sie ja auch immer sagen, man soll aus einem Ich muss ein Ich will machen.
Wenn es klappt.
Genau. Und dann musst du den Rest des Gehirns davon überzeugen, dass du es wirklich willst.
Hast du eigentlich ein paar Alltagstipps, wie wir uns, wenn wir nochmal auf die Vergesslichkeit zurückkommen, wie wir uns über Vergesslichkeitsprobleme hinweghelfen können?
Also was ich richtig gerne mag und auch schon ein paar Mal mit Erfolg ausprobiert habe, war ein Tipp auch von Hannah Monnier, die gesagt hat, wenn man einen Namen oder so nicht weiß, dass man innerlich das Alphabet durchgeht.
Bis man bei dem Buchstaben angelangt, da kannst du aber auch nur hoffen, dass der dann nicht Xaver heißt, oder?
Ja, genau. Also bei dem Bundestrainer wäre es jetzt wurscht gewesen, der stand ja nicht vor einem. Und man muss ihn begrüßen, dann hätte ich auch wahrscheinlich gesagt, Mensch, Bundestrainer, Sie sind's, schön, Sie kennenzulernen oder sonst irgendwas. Oder alte Fischhaut, wie die Hamburger vielleicht sagen würden. Oder wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen, sich da irgendwie rauszulavieren. Aber das mit dem Alphabet scheint ganz gut zu funktionieren.
Okay, was können wir noch Neues lernen? Wir können eine Sprache lernen, da bist du ja ganz vorne dran.
Ganz toll, ganz weit vorne, jeden Tag 3 Minuten. Lass uns da mal nach einem Jahr drüber sprechen, ob ich dann 3 bis 5 Sätze am Stück aussprechen kann. Aber das macht mir in diesem kleinen Rahmen tatsächlich auch Spaß.
Ich mache ein Memory in der Süddeutschen Zeitung in der Hoffnung, dass ich irgendwann meine Enkelkinder bei Memory schlage. Ich glaube zwar nicht, dass es passiert, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Okay, ist jetzt auch schon länger her, dass ich das letzte Memory gespielt habe, aber gerne jederzeit. Nee, und wie gesagt, gern auch wieder mein Gedicht, wenn du mir eins zuspielst.
Musik machen.
Musikinstrument, da bin ich jetzt im Moment, hab genügend zu tun mit meinen anderen.
Und runter vom Sofa, raus ins Leben. Also man weiß auch, dass zum Beispiel passive Fernsehzeit oder passive Bildschirmzeit tatsächlich fürs Gehirn überhaupt nicht förderlich ist. Lesen oder Arbeiten am Bildschirm ist kein Problem, aber nur so reinstarren, das bringt unserem Gehirn jetzt gar nichts.
Also wie viele Stunden am Tag genehmigst du, Frau Professor?
Boah, ich arbeite, das kann ich dir echt nicht sagen. Also ich muss sagen, eigentlich ist es doch absurd. Ja, wir schauen den ganzen Tag in ein großes Kastel, dazwischen in ein ganz kleines Kastel, um uns dann abends mit einem Netflix-Film vor einem mittelgroßen Kastel zu belohnen.
Das ist jetzt mein Leben natürlich inzwischen anders als dein. Mhm. Ich sitze nicht mehr so viel vor diesem großen Kastel, du meinst den Bildschirm oder so. Zum Beispiel als Coach beispielsweise ist das ja anders. Dann sitzt man in der Regel auch Menschen gegenüber. Aber ich finde tatsächlich, die Balance zu finden. Ich würde tatsächlich auch sagen, immer ein bisschen dahin gehen, wo die Freude auch winkt.
Unbedingt.
Und wo man die Motivation hat. Und dann darf man zwischendrin auch mal Filmchen gucken, oder?
Ja, in jedem Fall.
Das ist doch gut.
Du, jetzt ging es die ganze Zeit ums Gedächtnis. Wenn ich dich frage, dich jetzt einfach eine Frage aus unserem Fragebogen, den wir in unserem Buch drin haben und den wir all die Menschen, die wir interviewt haben für unser Buch, den wir denen vorgelegt haben. Und meine Frage an dich ist heute, was ist eine ganz besondere Erinnerung für dich?
Ich habe tatsächlich etliche besondere Erinnerungen. Man merkt das auch immer wieder, weil wir ja viel über diese Themen sprechen und da kommen dann Dinge auch wieder hoch. Und das ist auch ganz spannend. Eine ist an den Tag, an dem ich zum ersten Mal meine Heimat Bayern verlassen habe, um nach Hamburg zu ziehen. Ich war damals 27, hatte einen alten Opel Corsa und habe meinen Sohn, damals 8 Jahre, mitgenommen, der damals auch die Schule gewechselt hat und so weiter. Und wir sind an einem Tag Ende März losgefahren und es begann nahezu traumatisch, weil ich habe auf Kilometer 3 Teile einer Entenfamilie ausradiert. Das war nicht jetzt wirklich meine Schuld, aber sie sind da einfach dumm rübergelaufen. Also es war ganz schlimm und ich habe da ganz lange gebraucht, um zu wissen, ob ich jetzt überhaupt weiterfahren kann oder soll oder sonst irgendwas. Und bin dann aber, habe keine Erinnerung an die 800, 850 Kilometer zwischen dem Ort, wo ich losgefahren bin, Trostberg, weil ich bin dann von meinen Eltern losgefahren, und Hamburg, wo ich angekommen bin. Bis wieder eine glasklare Erinnerung aufscheint, und zwar, ich fahre in diesen Elbtunnel rein, dann sehe ich die Kölbrandbrücke, ich sehe diese Hafensituation ganz klar vor mir, fahre durch diesen Elbtunnel und damals war es ja noch nicht so mit Navi oder sonst was, sondern mir wurde nur vorher eingehämmert, ich muss dann gleich die erste Ausfahrt rechts nehmen. Und immer wenn ich da fahre, taucht dieser Tag glasklar auf. Mit diesem schlimmen Anfang, mit diesen Enten, vielleicht war es auch nur eine kleine Ente, ich weiß es nicht. Aber in meiner Erinnerung, das wissen wir ja auch, werden die Sachen dann oft größer und man hat auf einmal das Gefühl, es waren ganz viele Enten. Und dann dieser erhabenen Hansestadt Hamburg mit dem Hafen und all diesen Dingen. Das ist für mich eine Erinnerung. Und deine?
Na, ich meine, jetzt muss man erst mal sagen, Hut ab da irgendwie, wie viele Kilometer sind es? 800
ich
allein?
Ich würde schon sagen 850
ja,
oder so.
Mit Kind im Auto, das ist ja schon auch irgendwie eine Leistung, gell?
Ja.
Ich habe neulich drüber nachgedacht, was ich als Kind, also was ich so an frühen Erinnerungen habe, gell? Und ich weiß gar nicht genau, wann die Erinnerung bei Kindern einsetzt, aber ich muss vielleicht so 6 oder 7 gewesen sein. Und ich bin recht frei aufgewachsen. Ich hatte einen Opa, der war Obstbauer. Und der hatte einen riesigen Kirschbaum mit den besten Kirschen. Also ich suche die seitdem immer wieder, Kirschen, die so schmecken. Und ich durfte als Kind, und ich war eigentlich ein kleiner Schisser, aber ich durfte in diesen Baum reinsteigen und durfte so viele Kirschen essen, wie ich nur wollte. Und meine Erinnerung ist, dass ich ganz oben in diesem Baum gesessen bin. Wahrscheinlich war es gar nicht so oben, aber ziemlich weit oben. Völlig angstfrei, ja, in der frischen Luft und mir den Wanst vollgeschlagen habe mit diesen Kirschen. Und es war grad herrlich. Und dieses freie, glückliche Gefühl, das kann ich mir immer wieder herrufen. Das finde ich eigentlich sehr schön.
Also wirklich in der Krone eines Baumes völlig frei zu sitzen. Kann es eigentlich ein besseres Ende für unsere Podcast-Folge geben?
Nö, ich finde, das ist jetzt echt ein schöner Schluss für diese Folge.
Also, würde sagen, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, schreibt uns an redaktion@gesundheithoeren.de.
Die ganzen Quellen und auch unseren Fragebogen haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, zum Beispiel auf Apple Podcast oder Spotify.
Und in 14 Tagen, nicht vergessen, gibt's uns wieder neu. Also in diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben.
Wir freuen uns auf euch. Ciao.
Ciao.
Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau.